Und nun mit mir zusammen das Buch Josua aufschlagen, Josua Kapitel 2. Wir wollen uns heute einfach ein Kapitel hier rausnehmen, das betrachten, Josua Kapitel 2. Ich erkläre kurz was zum Zusammenhang, bevor wir den Text lesen. Das Volk Israel war aus Ägypten ausgezogen und und Gott hatte ihnen ein Land verheißen, ein Land, in dem Milch und Honig fließt, das ist das Land Kanaan. Und wir wissen, dass er das Abraham schon zugesagt hat. Und Abraham zog in dem Land hin und her und schaute, konnte alle Ecken erforschen im Grunde genommen. Er sollte ein Fremdling bleiben in dem Land, ihm wurde es nicht gegeben, ihm wurde es nur verheißen. Und genauso sein Sohn Isaac und später eben der Jakob. Aber durch die Geschichte, wie Gott es geführt hat, ging ja Jakob nach Ägypten. Dort war das Volk, hat sich das Volk sehr vermehrt, wurde aber dann von Ägypten unterdrückt zu einem Sklavenvolk. Sie waren dann nicht nur ein Sklavenvolk, sondern dann kam noch die Bestimmung, dass alle Kinder, alle Jungs getötet werden sollten, indem man sie in den Nil warf. Aber Gott hatte verheißen, sein Volk zu erlösen. Und irgendwann kam die Zeit Gottes. Und das haben wir ja auch in dem Psalm gelesen. Er führte sie heraus aus Ägypten. Oder im zweiten Buch Mose, das war ja das Ende, wie er sie gerade aus Ägypten herausführte, durch diese 10. Plage. Und in der 10. Plage haben wir ein schönes Bild, das will ich jetzt schon erwähnen, das Bild des Passafestes. Das Lamm wurde geschlachtet. Der Würgeengel ging durch ganz Ägypten, aber dort, wo das Lamm geschlachtet worden war und das Blut an den Pfosten der Türe gestrichen worden war, da ging der Würgeengel nicht rein, sondern dort lebten sie aufgrund dieses Blutes. Auf jeden Fall, sie wurden herausgeführt, sie wurden durch die Wüste geführt zum Berg Sinai. Dort gab ihnen Gott die 10 Gebote, dann weiter bis unten von Israel. Und da wollten sie nicht, da schickten sie Kundschafter aus, also damals schon schickten sie Kundschafter aus, die gingen ins Land, erforschten das Land und sie kamen mit der Botschaft zurück. Ja, das ist wirklich das Land, das Gott uns verheißen hat. Es ist ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Aber das sind Riesen, das sind mächtige Völker und die werden uns fressen und unsere Kinder fressen, haben sie gesagt. Und dann hat Gott sie wieder zurückgeschickt für 40 Jahre in die Wüste. Und viele Geschichten passieren dann in dieser Zeit in der Wüste. Aber nach den 40 Jahren führt Gott sie wieder da an das Land Kanaan. Und zwar jetzt von der Ostseite. Und hier stehen sie vor dem Jordan, um sozusagen in das Land hineinzugehen. Gott hatte bestimmt, dass alle diese Völker, und 7 davon werden aufgezählt, und alle diese Völker waren der Vernichtung preisgegeben wegen der Größe ihrer Verderbtheit und ihrer Sünde. Nach der Beschreibung nach waren alle Völker, jedes einzelne, größer als Israel, als das Volk Israel, das hier jetzt von der Wüste kam, um das Land einzunehmen. Und Jericho ist hier die erste Stadt, die hier bekämpft wird mit besonderen Mitteln, mit Gottesmitteln. Und hier sehen wir wieder Kundschafter, die ausgehen nach Jericho. Und jetzt lesen wir den Text aus Josua Kapitel 2. Und Josua war der neue Führer, den Gott gegeben hatte, nach Mose. Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich 2 Männer als Kundschafter aus und sprach: Geht hin, seht euch das Land an und besonders Jericho. Und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure namens Rahab und übernachteten dort. Es wurde aber dem König von Jericho berichtet: Siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Kindern Israels hierher gekommen, um das Land auszukundschaften. Da sandte der König von Jericho Boten zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir gekommen sind, in dein Haus und in dein Haus eingekehrt sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land auszukundschaften. Die Frau aber hatte die beiden Männer genommen und sie verborgen und sprach: Nun, es sind freilich Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Tore schließen musste, bei Einbruch der Dunkelheit, da gingen die Männer hinaus. Ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen rasch nach, denn ihr werdet sie einholen. Sie aber hatte die Männer auf das Dach steigen lassen und sie unter den Flachsstängeln versteckt, die sie für sich auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Leute nun jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan bis zu den Furten und man schloss das Tor zu, als die, welche ihnen nachjagten, hinausgegangen waren. Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn es hat uns Furcht vor euch überfallen, und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Und nun schwört mir doch bei dem Herrn, dass so wie ich an euch Güte erwiesen habe, auch ihr am Haus meines Vaters Güte erweisen werdet und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinem Vater und meiner Mutter, meine Brüder und meine Schwestern samt allen ihren Angehörigen am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Und die Männer sprachen zu ihr: Wir bürgen mit unserem Leben für das Eurige, sofern ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns dieses Land gibt, so wollen wir an dir Güte erweisen. Da ließ sie dieselben an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht in das Bergland, dass euch eure Verfolger nicht begegnen, und verbergt euch dort 3 Tage lang, bis eure Verfolger zurückgekehrt sind. Danach geht eures Weges. Und die Männer antworteten ihr: Unter diesen Bedingungen werden wir frei sein von deinem Eid, den du uns hast schwören lassen. Siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Schnur aus karmesinrotem Faden in das Fenster knüpfen, durch das du uns hinabgelassen hast, und deinen Vater und deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir in das Haus versammeln. Und wer dann zur Tür deines Hauses hinaus auf die Straße geht, dessen Blut sei auf seinem Haupt, wir aber unschuldig. Wenn aber Hand gelegt wird an jemand von denen, die bei dir im Haus sind, so soll ihr Blut auf unserem Haupt sein. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verraten wirst, so werden wir frei sein von deinem Eid, den du uns hast schwören lassen. Da sprach sie: Es sei, wie ihr sagt, und sie ließ sie gehen. Und sie gingen hin, sie aber knüpfte die karmesinrote Schnur ins Fenster. Und jene gingen in das Bergland und blieben 3 Tage lang dort, bis ihre Verfolger zurückgekehrt waren. Und die Verfolger hatten sie auf dem ganzen Weg gesucht und doch nicht gefunden. Und die beiden Männer kehrten zurück und stiegen vom Bergland hinunter und sie setzten über und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sie sprachen: Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Auch sind alle Einwohner des Landes verzagt vor uns. Und jetzt schlagen wir noch auf Kapitel 6. Erstmal Vers 1 und 2. Jericho aber war verschlossen und versiegelt vor den Kindern Israels, so dass niemand heraus oder hineingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Jetzt noch Vers 17. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Haus sind, denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Ihr aber hütet euch vor dem Gebannten, damit ihr nicht, nachdem ihr daran den Bann vollstreckt habt, doch von dem Gebannten etwas nehmt und über das Lager Israels einen Bann bringt und es ins Unglück kommt. Vers 25. Lesen wir Vers 24. Entschuldigung, 23. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab heraus samt ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und allen ihren Angehörigen, ihr ganzes Geschlecht, führten sie hinaus und brachten sie außerhalb des Lagers Israels unter. Aber die Stadt und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer. Nur das Silber und Gold und die ehernen und eisernen Geräte legten sie in den Schatz des Hauses des Herrn. So ließ Josua die Hure Rahab leben, samt dem Haus ihres Vaters und all ihren Angehörigen, und sie blieb mitten in Israel wohnen bis zu diesem Tag, weil sie die Boten verbarg, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Zu der Zeit schwor Josua und sprach: Verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho wieder bauen wird. Wenn er ihren Grund legt, so soll es ihn seinen erstgeborenen Sohn kosten. Und wenn er ihre Tore setzt, so soll es ihm seinen Jüngsten kosten. Und der Herr war mit Josua, und die Kunde von ihm verbreitete sich im ganzen Land. Soweit hier die Geschichte. Wir wollen noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du gehandelt hast in der Geschichte, so wie du bis heute handelst. Und wir bitten dich, dass du uns nun hineinnimmst in dein Wort und dass wir nicht nur eine Geschichte hören aus der Vergangenheit, sondern dass wir gleichzeitig dich erkennen. Wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir für deine Liebe und Herabneigung. Amen. Ja, wir könnten sagen, wie es Paulus von Abraham sagt: Gott, ein Gott, der den Gottlosen rechtfertigt. Gott ist ein Gott, der den Gottlosen rechtfertigt. Oder in Epheser Kapitel 2, da lesen wir zusammengefasst auch von, wie Paulus durch den Heiligen Geist den Ephesern schreibt. Und das möchte ich auch nochmal hier als Zusammenfassung dessen, was wir hier betrachten werden, lesen. Da sagt uns der Heilige Geist: Wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Aus Gnade seid ihr errettet. Ich lese nochmal ab Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu Gott guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und in Epheser 4 sagt das auch nochmal sehr schön. Er sagt: Das sage und bezeuge ich euch im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, das ist ab Vers 17, nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Und nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Das sind eigentlich gute Verse um das Leben von dieser Hure. Ich nenne sie einfach so, wie die Bibel sie nennt, Rahab, ihr Name wird uns gesagt, zusammenzufassen. Sie hat jedes Empfinden dafür verloren, was sie zugrunde richtet. Sie sucht ihren Verdienst in einer Arbeit, die einfach von der zerstörerischen Kraft der Sünde zeugte, von Anfang der Schöpfung an. Und woran sehen wir das? Wir sehen, dass sie eine Folge einer zerstörten Welt ist, eine Folge, und ihr Geschäft war im Grunde genommen das Werk Satans, um viele, viele Ehen zugrunde zu richten, um die Untreue gegen Gott zu proklamieren, um zu zeigen, wir wollen nicht, dass der Herr über uns herrscht. Aber was ist die Folge davon? Betrügerische Begierden, Versuchung, Verführung und Zerstörung, 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 all dessen, was Gott gegeben hat. Wenn wir nur etwas von dem Ausmaß der Zerstörung erkennen würden, etwas mehr erkennen würden, dann würden wir Gott ganz anders beurteilen, denn wir sehen nicht, was der Mensch ursprünglich war. Wir sehen nicht die Herrlichkeit des Menschen, die Herrlichkeit des Paradieses, die Herrlichkeit der Schöpfung. Wir sehen nicht die Herrlichkeit einer harmonischen Ehe in allen Bereichen. Was wäre eine Ehe ohne Sünde? Denk doch mal, was wäre eine Ehe ohne Sünde? Gott schuf sie als Mann und Frau. Als Mann und Frau schuf er sie. Und sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und er gab diese Ehe nicht nur für die Ehe als für zwischen Adam und Eva, sondern für alle zukünftigen Generationen. Und er schaute voraus auf die Ehe zwischen seinem Sohn und Menschenkindern, um zu proklamieren, was er tun würde. Aber hier kommt schon ein ganz wichtiger Punkt rein, nämlich das, was Gott getan hat, das Werk der Erlösung. Als Gott kam und Barmherzigkeit übte. Jetzt schauen wir nochmal genau auf den Zustand dieser Frau. Diese Frau wohnte in Jericho. Das heißt, sie wohnte in dem Land, das Gott dem Verderben übergeben hatte. Und es war festgelegt von Gott, dass sie alle Völker ausrotten sollen mit den Frauen und den Kindern und all dem, was sie dort erobern sollten. Und hier wohnt sie noch in einer Stadt. Das war die erste Stadt, die erobert werden sollte, die Gott noch besonders mit dem Bann belegt. In den späteren Städten durften sie Häuser stehen lassen, sie durften die Güter nehmen, sie durften das Vieh nehmen und so weiter. Hier durften sie gar nichts nehmen. Absolut alles sollte dem Bann verfallen, um hier als erste Stadt eine Proklamation zu setzen, was das Urteil Gottes über die Sünde war, nämlich dass das Verderben über dieser Stadt hing. Das, was diese Frau vielleicht in dem ganzen Ausmaß gar nicht gehört hatte von Gott, war aber ihr absolut klar. Denn wir sehen, was sie gehört hat von der Geschichte, aus dem, wie Gott gehandelt hat, und wir sehen, wie sie das beurteilt. Diese Stadt also, sie wohnt also in Jericho, einer Stadt, die dem Verderben übergeben ist, die von Gott selbst unter dem Zorn Gottes ist und von Gott selbst bestimmt ist, zerstört zu werden. Sie weiß, dass ihr Volk, ihre Angehörigen, ihre Familie, alle diesem Verderben übergeben worden sind. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, sie spricht hier von dem Auszug der Kinder Israels aus Ägypten. Sie hat also davon gehört, das war 40 Jahre vorher, das hat sie gehört, wie Gott sein Volk herausgeführt hat. Jetzt aber nähert sich dieses ganze Volk, das Gott aus Ägypten geführt hat, ihrem Land. Und je näher sie kommen, je bedrohlicher wird die Gefahr. Und dann hören sie, wie auf einmal diese zwei Könige, Og und Sihon, dem Volk Israel den Krieg erklären. Und vielleicht war da noch etwas Hoffnung in ihnen, weil diese Könige waren mächtige Könige. So mächtig, dass jeder dachte, das Volk kann nichts gegen sie ausrichten. Und doch gab Gott diese zwei Könige in die Hand des Volkes Israel und sie haben an ihnen den Bann vollstreckt. Das heißt, sie haben sie komplett getötet. Wenn wir das heute hören, denken wir, was ist das? Das entspricht nicht dem Völkerrecht. Das ist böse, was hier geschieht. Aber hier schauen wir einfach in Gottes Offenbarung rein. Wir verdrehen nicht menschliche Sichtweisen und Beurteilungen mit dem, was Gott bestimmt hat, weil die Menschen böse sind gegen Gott, weil sie sich gegen Gott aufgelehnt haben. Und wir hören, was Petrus sagt in seinem Brief, wir werden es gleich noch lesen. Petrus sagt in seinem Brief, dass Gott in der Geschichte immer wieder Beispiele gegeben hat für alle, die zukünftig gottlos handeln werden. Wir bringen also hier bei dieser Frau mit ihrer Situation in ihrer Geschichte zwei Dinge zusammen. Sie ist unter dem Zorn Gottes, unter dem gerechten Zorn Gottes. Ihr Volk ist unter dem gerechten Zorn Gottes. Und sie selbst hat noch ein Leben zerstört von der Sünde. Sie führt ein Leben, das Gott verflucht hat, in besonderer Weise verflucht hat, weil er gesagt hat, verflucht, wenn ihr nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Warum? Weil sie die Ehe brach. Und weil sie nicht nur die Ehe brach, sondern weil sie Anlass war für viele, viele Ehebrecher und für viele zerstörte Ehen in diesem Volk. Wir sehen aber, wie Gott sein Heil zu dieser Frau bringt. Aber bevor wir das sehen, wollen wir sehen, dass die Situation dieser Frau ein wunderbares Bild ist, aber auch ein sicheres Bild, ein tragisches Bild für jeden Menschen hier auf der Erde. Und das haben wir gesehen schon in Epheser 2, dass wir Kinder von Natur, Kinder des Zorns waren, als auch wie auch die anderen. Er spricht dazu Gläubigen und er sagt aber ganz deutlich, dass Gottes Zorn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit dieser Welt herrscht und dass er in seinem Zorn bestimmt hat, ein ewiges Gericht auch über diese Erde zu bringen. Und hier will ich uns nur ein paar stellvertretende Verse lesen aus dem zweiten Petrusbrief, wo Petrus über das Gericht Gottes über diese Welt spricht. 2. Petrus 3, Petrus geht in seiner Beschreibung auf die Leute ein, die aus dem jetzigen Gefühl heraus sich in Sicherheit wiegen. Ich habe es mal gelesen, als es um Vulkanausbrüche ging, dass jemand es beschrieben hatte, wie er zwar am Anfang, als er in eine Stadt zog, die unterhalb eines Vulkans war, immer wieder hochschaute, immer wieder Bedenken hatte, immer wieder diese Gefahr spürte, aber irgendwann mehr und mehr sich daran gewöhnte, dass der Vulkan da ist. Und jeder Tag, den er mit Sicherheit beendet hatte und jeden Morgen, an dem er aufstand und alles war wie normal, dazu beitrug, dass er sich so daran gewöhnte, dass es ihn gar nichts mehr ausmachte, sondern dass er sogar vergessen hat, dass da eine lodernde Gefahr, dass da eine lauernde Gefahr war, Entschuldigung, eine lauernde Gefahr war, bis zum Tag, wo der Vulkan ausbrach. Und da war es zu spät. Schaut, das ist das Wesen des Menschen auf dieser Erde. Gott hat sein Wort gegeben. Und dieses Wort ist genauso gewiss über die ganze Erde, wie es damals über Jericho stand. Nämlich, dass das Verderben eine fest beschlossene Sache war. Und jetzt gibt es die Leute, die genau mit ihrem Leben oder sogar mit Worten sagen, naja, das mit dem drohenden Gericht, das ist doch alles nur Angstmacherei. Das braucht der Gläubige in Anführungsstrichen, aber dem sind wir längst entwachsen. Also gemeint ist, man ist reifer, wenn man das nicht mehr glaubt. Und Petrus greift das auf. Er sagt dabei, sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Der Mensch, der in seiner Sünde lebt, ob fromm, nach außen oder nicht, entscheidet das nicht, aber die Lust bestimmt sein Leben. Und er sagt, und so, was sagen Sie, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Und jetzt geht er auf ein Ereignis ein und sagt dabei, übersehen Sie absichtlich, dass schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Gott offenbart sich als ein gerechter Richter. Gott offenbart sich als ein Gott des Zorns über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Die Sintflut hat gezeigt, dass er die ganze Menschheit ausgerottet hat durch die Flut, weil sie gerichtsreif geworden sind durch ihre Bosheit. Und wir sehen in dieser Geschichte die Langmut Gottes, aber diese Langmut Gottes haben die Leute genauso gebraucht wie hier, zu sagen, wo bleibt denn die Verheißung? Also die haben zu Noah gesagt, du erzählst die ganze Zeit was von einer Flut, du baust ein Schiff dafür, aber sieh doch, Jahr für Jahr scheint die Sonne, das ist alles töricht, bis das Gericht kam. Jetzt geht er weiter und sagt, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Ich wiederhole nochmal, Petrus sagt, diese Erde erwartet das Gericht. Sie muss es erwarten. Warum? Weil Gott es bestimmt hat, diesmal nicht durch Wasser, sondern durch Feuer. Es wird verderben. Und dann sagt er weiter, der Herr zögert nicht die Verheißung, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Wir sagen, ach, siehst du, Gott nimmt das gar nicht so ernst, weil er zögert doch mit seiner Strafe. Petrus sagt, falsch geurteilt, Gott in seinem Erbarmen gibt dir Zeit. Gott ruft dich auf, umzukehren. Gott ruft dich auf, anzuerkennen, dass du gegen ihn schuldig geworden bist und umzukehren, damit du Vergebung erfährst. Es ist Gottes Langmut. Und jetzt, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da dies nun alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. Hier werden die Gläubigen gesprochen, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Diese Frau ist also in einer ähnlichen Situation. Jetzt kam die Bedrohung näher. Schon einmal war die Bedrohung direkt vor den Grenzen und Gott gibt ihnen durch die Situation, wie er beides zusammenbringt, das Volk Israel mit ihrem Unglauben und diese Kananiter, er gibt ihnen nochmal 40 Jahre, die 40 Jahre, in der sie in der Wüste waren. Und jetzt stehen sie wieder. Und ihr müsst euch vorstellen, es kommt ein fremdes Volk und vernichtet vor euch, vor euren Augen, andere Völker. Und jetzt stehen sie vor eurer Tür, ihr seid Kinder des Verderbens. Und zwei dieser Leute kommen jetzt in die Stadt Jericho und klopfen bei der Hure an. Es ist ganz einfach zu überlegen, warum sie da angeklopft haben, aber die Bibel gibt uns nicht mal einen Grund. Aber es war die beste oder die wahrscheinlich die sinnvollste Lösung für sie, unerkannt in Israel hinzugehen, zu proklamieren, wir kommen ja nur aus selbstsüchtigen Gründen, so wie es überall in der Menschheit ist, aber eigentlich kamen sie als Kundschafter. Es könnte auch sein, dass die Sünde sie dahin geführt hatten zu dieser Frau, aber was sie da begegnen, das wird auf ewig in Gottes Geschichte eingehen, nämlich sie finden eine von der Sünde zerstörte Frau, sie finden eine Frau, die glaubt. Das ist der zweite Punkt, also übergeben dem Verderben unter dem Zorn Gottes. Aber nun eine Frau, die Vorbild wird, dass der Glaube rettet. Oder wir könnten sagen, was rettender Glaube ist. Diese Frau nimmt sie auf. Erstens, sie nimmt sie einfach, diese Kundschafter, auf und es ist offensichtlich, dass sie weiß, wer diese Kundschafter sind. Es sind die Feinde Israels. Und jeder, der seine eigenen Gefühle kennt, der würde eher andersrum handeln als so, wie sie gehandelt hat. Aber sie nimmt ihn nicht nur auf, sondern sie wird sogar zum eigenen Staatsfeind aus dem einfachen Grund, weil sie diese Leute versteckt vor ihrem eigenen Volk. Und das weiß sie auch. Diese Frau lügt, um sich aus der Situation zu bringen. Damit wird die Lüge nicht gerechtfertigt. Es zeigt einfach nur, wie tief sie in diesem alten Leben der Lüge und der Sünde verstrickt war. Aber wie Gott auf den Glauben sieht, wie Gott beschönigt hier nichts, aber er zeigt ihren Glauben. Und wenn wir hinschauen, was sie eigentlich hier bekennt, dann sehen wir, dass sie in einer Situation ist, in der wir alle sind, in der wir alle im Grunde genommen, nach der wir alle diese Welt und alles, was hier geschieht, beurteilen dürfen und müssen. Denn sie steigt dann aufs Dach, nachdem sie also die eigenen Leute in die Irre geleitet hat, hat sie Zeit, mit diesen Menschen zu reden. Und dann sagt sie, sie stieg zu ihnen auf das Dach, ich bin bei Vers 8, und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Hier ist eine Frau, bestimmt zum Tode, und sie nennt den Namen Yahweh, Herr, und sagt, ich weiß, dass er euch das Land gegeben hat. Hier ist der Grund ihres Handelns, der Inhalt ihres Glaubens. Der Herr ist Gott. Er gibt und er nimmt. Denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Sie merkt es an dem, wie Gott handelt und was in den Leuten ihres eigenen Volkes passiert ist. Und schaut, was sie dann sagt, denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat. Das war noch ein Zeitzeuge. Vielleicht nur ihre Eltern, aber ich nehme mal an, sie war etwas älter wie 40 Jahre. Sie sagt, der Herr hat das Wasser des Schilfmeeres ausgetrocknet. Es war bekannt in der damaligen Welt. Es ist so dumm von unserer Gesellschaft zu meinen, dass in irgendwelche alten Geschichten das Volk damals wusste, dass es Tatsachen sind. Aber nicht alle, nur ein kleiner Teil. Und hier ist nur eine Frau, die Dinge richtig beurteilt. Nicht irgendwelche Götter, nicht irgendwas, sondern sagt, der Herr hat das Wasser des Roten Meeres geteilt und euch herausgeführt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sion und Og, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt, und als wir das hörten, da wurde unser Herz verzagt und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Jetzt kommt ihr Bekenntnis, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Und dann bittet sie um Rettung. Denn euer Gott ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Wir sehen, dieser rettende Glaube war nicht ein Glaube, der einfach nur etwas ins Leben hineinnahm, damit ihre Ewigkeit gesichert ist, wie wir leider das heute überall verbreitet haben, sondern dieser rettende Glaube erkannte, wer Gott ist und begann, Konsequenzen daraus zu ziehen, die einzig und allein die Grundlage ihrer Rettung war. Ihr Handeln war also eine Folge eines Beurteilens der Tatsachen, die Gott geschaffen hat. Sie war ein Kind des Todes, verflucht und dem Tod übergeben, dem Bann schon verfallen, aber durch ihren Glauben sonderte sie sich ab oder trennte sie sich vom Urteil aller Menschen mit einer vagen Hoffnung, vielleicht doch irgendwie gerettet zu werden oder dass die Stadtmauer stark genug ist vor dem Volk. All das verwarf sie und wusste, es gibt nur eine Rettung. Der Herr erbarmt sich über sie. Sie nimmt also Zuflucht zu dem Gott Israels mit all den Verheißungen, nach dem, was sie gehört hat. Und schaut, was der Herr hier sagt über diesen Glauben oder was der Herr im Neuen Testament über diesen Glauben sagt. Ich möchte euch das zeigen an zwei Bibelstellen. Erstens im Hebräerbrief. Da schreibt Da zeigt uns der Herr, worin ihr Glaube bestand und dass der echte Glaube immer ein Glaube ist, der neu rechnet und deswegen anders handelt wie alle anderen. Der Glaube, der das nicht macht, ist ein Imitat des Teufels, ein Glaube, den der Satan gibt, den auch die Dämonen haben, um uns unter dem Zorn Gottes zu lassen, um uns einzuflößen, es ist alles in Ordnung. Aber es ist nicht der Glaube, der wirklich rettet. Der rettende Glaube, den rettenden Glauben erkennt man an ganz einfach, an dem ganz einfachen Handeln, worauf man das Vertrauen setzt. Vers 31, Hebräer 11, Vers 31, denn durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufnahm. Was ließ die Menschen verlieren oder verloren gehen? Was ließ sie unter dem Zorn Gottes? Hier wird es ganz einfach gesagt, der Unglaube. Der Unglaube. Jericho war zwar dem Bann verfallen, aber sie blieben unter dem Bann, weil sie nicht glaubten im Vergleich zu dieser Frau, die all diese Botschaften gehört haben. Sie bezeugt, dass alle gehört haben, was Gott getan hat. In gleicher Weise geht das Evangelium heute durch alle Völker, zu allen Völkern und allen Menschen gebietet Gott, überall Buße zu tun. Warum? Weil er einen Tag gesetzt hat, festgelegt hat, dass die ganze Erde gerichtet wird. Und er fordert alle Menschen auf, ihm zu glauben. Ihm zu glauben. Aber die Ungläubigen weigern sich zu glauben. Sie weigern sich, Gott ernst zu nehmen. Sie wehren sich dagegen. Sie wollen lieber in der Sicherheit der Menge bleiben, in der Sicherheit ihrer Gerechtigkeit und was immer sie vorgeben. Diese Frau aber weigerte sich, mit den Ungläubigen eins zu sein, weil sie glaubte. Deswegen heißt es, das war der Grund, warum sie die Kundschafter aufnahm. Sie sagte sich nicht, oh, das ist mein Gewerbe, schöne Männer. Sie sagte, oh, das sind die vom Volke Gottes. Die muss ich verstecken, obwohl ich damit in Lebensgefahr bin. Es lohnt sich, weil es das Volk Gottes ist und weil ihm die Verheißungen gehören. Und es heißt hier, deswegen nahm sie die Kundschaft damit Frieden auf. Und schaut, was Jakobus sagt. Und Jakobus ist deswegen erstaunlich. Ich will es euch zeigen, Jakobus 2. Ich lese mal ab Vers 23. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch Glauben allein. Jakobus ist in der Situation, in der wir heute sind, wo man Glaube von allen Konsequenzen gelöst hat, als etwas, was ich im Kopf für wahr halte, wo ich sage, das ist meine Privatreligion, die hat nichts mit dem Leben zu tun und da kann auch keiner, da muss ich auch nicht mit rechnen, das ist das, was heute Glaube ist. Ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, sagen so viele Leute und es ändert nichts, es ändert überhaupt nichts. Und er sagt, wenn dieser Glaube nicht das Fundament, die Grundlage deines Weges und deines Handelns ist, ist dieser Glaube tot. Und jetzt geht er weiter und sagt, durch Glauben ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ. Wisst ihr, was das Besondere ist? Diese heidnische Hure Rahab hat den gleichen Glauben wie der Glaubensvater Abraham. Den gleichen Glauben. Und es gibt nur einen einzigen Glauben, der rettet. Petrus ist später erfüllt von diesem Gedanken, obwohl er ein Jude, als Jude das erste Mal große Schwierigkeiten hatte, zu den Heiden zu gehen, schreibt er später in seinem Brief an die Heiden, dass sie den gleich kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Gott hat sich offenbart. Gott schenkt rettenden Glauben. Wenn du diesen Glauben nicht hast, schau, was Gott gesagt hat und bitte Gott um diesen rettenden Glauben. Und wir sehen, welche Verheißung darin stand. Dieser Glaube, wird uns gesagt, war der Grund, warum Rahab errettet wurde. Wir haben dann ein schönes Bild, nämlich die rote, karmesinrote Schnur Sie wird also das Symbol für die, oder, für die Rettung. An dieser Schnur lässt sie die Kundschaft herab, die muss sie ans Haus hängen. Aber ihr Haus wird durch diese Schnur, durch diese karmesinrote Schnur, zum Schutzort für alle, die glauben. Ihr Haus wird damit zum Schutzort für alle, die glauben. Und ihr merkt die Parallele zu dem, was wir gerade im zweiten Buch Mose gelesen haben. Das Blut an der Tür des Hauses entschied, ob da drinnen Leben oder Tod herrschte. Die rote Schnur war vor dem Haus, genau wie das Blut an der Tür. Und wer sich im Haus befand, das entschied, ob er lebte oder ob er ein Kind des Todes war und dem Bann verfallen war. Nun, da sind noch so viele Bilder, die man ausdehnen könnte, aber ich will noch ganz kurz schauen, wie verheißungsvoll oder welche Verheißungen dieser Glaube hat. Rahab rettete durch den Glauben nicht nur ihr eigenes Leben, sondern sogar viele, alle aus ihrem Haus. Alle, die in ihrem Haus waren, rettete sie. Nun, das könnte man missbrauchen in der Bedeutung, aber es zeigt einfach, wie existenziell oder welch ein Zeugnis ein Glaube ist, wenn er sich in den Entscheidungen und Taten des Lebens zeigt. Es macht deutlich, worauf man oder wo man, wozu man loyal ist. Die Bibel sagt uns, dass das Blut des Lammes und auch hier die rote Schnur nichts anderes ist als ein Hinweis auf den Erlöser, auf Christus. Gott sagt zum Mose, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich vorbeigehen. Und er meint ganz klar, dass er seinen Zorn, der gerechterweise ins Haus eindringen müsste, um alle zu vernichten, abwenden würde, wenn er sehen würde, dass der Zorn vollstreckt wurde an dem Ersatz. Das ist hier vorgeschattet, auch in dem Leben von Rahab. Diese Leute wurden gerettet aufgrund des Glaubens. Der Glaube hat ein Fundament und das ist Gott selbst und die Barmherzigkeit. Sie nimmt Zuflucht zur Barmherzigkeit und Gnade Gottes, zu dem Gott Israels, obwohl sie ein Kind des Todes ist. Und wird gerettet und wird gerettet. Die Rettung Gottes ist so groß, dass sie nicht nur ihr Leben errettete, nicht nur das Leben ihrer Verwandtschaft, sondern sie wurde Teil des Volkes Gottes. Und sie wurde nicht nur Teil des Volkes Gottes, sondern Gott macht sozusagen, macht an ihr seine Barmherzigkeit so präsent, so groß, so herrlich, dass niemand auch nur zweifeln sollte, dass Gott ihn nicht annehmen würde wegen der Größe seiner Sünde. Was hatte diese Frau zu bringen? Das ganze Neue Testament und die selbst Jesus, wie er das Wort Huren und Zöllner gebraucht, bezeugt, dass dies diese Menschengruppe war, die repräsentativ für die Zerstörung der Sünde in der ganzen Menschheit sprechen. Und die Barmherzigkeit Gottes wird an ihr so offenbar, dass dann einer, diese Frau, in ihrem Glauben verlässt ihr Geschäft. Sie sagt nicht, ich könnte ja auch in Israel mein Gewerbe fortführen. Das ist nun mal mein Gewerbe. Nein, sie verlässt ihr Geschäft. Sie wird eine Ehefrau. Sie bekommt Kinder. Sie heiratet den Salmon. Der Salmon wird der Vater von Obed. Der Obed ist der Vater von Isai. Und Isai ist der Vater von König David. Aber seht, welche Segnungen Gott für sie bereitet hat. Es war nicht nur die Errettung aus Israel, sondern sie wurde Teil des Glaubens, weil sie auf einmal auf die Verheißung sah, weil sie viel mehr noch auf die Verheißung sah, als es äußerlich sichtbar war. Sie sah, dass diesem Volk die Verheißung eines Erlösers gegeben würde, durch den Gott ihre Sünde hinwegnehmen würde. Und sie heiratete einen vom Volke Israel, dem die Verheißung gehörte, Und Gott macht sie zu einer Mutter, im biblischen Sinne Mutter, nicht direkt Mutter ersten Grades, aber Mutter als Vorfahre des großen Königs David, diese Hure, zur Mutter des großen Königs David, um dann wieder vorzuschatten, dass sie die ist, durch die der Sohn Davids kommen würde, der das Volk von seinen Sünden erlösen würde, der eine ewige Erlösung hervorbringen würde. Und Matthäus will genau das proklamieren, wenn er sagt, und ich will euch das einmal vorlesen. Und wir müssen das ein bisschen aus der Perspektive eines Juden hören. In den jüdischen Geschlechtsregistern wurden normalerweise die Frauen nicht erwähnt. Und Matthäus beginnt, das Neue Testament beginnt damit, dass genau hier eine Betonung gesetzt wird, nämlich Juda zeugte den Perez und den Serach mit der Tamar. Hier ein Inzest, ein Ehebruch zwischen Juda und seiner Schwiegertochter. Perez zeugte den Hezron, Hezron zeugte den Aram, Aram zeugte den Abinadab, Abinadab zeugte den Nachschon, Nachschon zeugte den Salmon. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Ein Moabiter soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Boas zeugte den Obed mit der Ruth, eine Moabiterin der ersten Generation. Obed zeugte den Isai, Isai zeugte den David. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Unsere Welt ist eine Welt der Sünde. Wer Sünde nicht sieht, sieht nicht, wie Gott, wie heilig Gott ist. Sieht nicht, was Gott geschaffen hat und was Sünde zerstört hat. Gott macht seine Gnade darin groß. Und diese Geschichte ist eine Proklamation der Barmherzigkeit und der Gnade Gottes. Nicht nur vergibt er der Rahab alle ihre Schuld, sondern er ist bereit, sie in die ewige Verheißung des Glaubenden hineinzunehmen, mitwirken zu lassen für die Erlösung, die er bereiten würde in Christus Jesus. Wenn Gott Glauben schenkt, dann fügt er uns ein in sein Volk und vereinigt uns so mit Christus, dass wir Rahab vorgeschattet in die Genealogie Christi mitwirken durfte, wir Teil des Volkes Gottes sind, hineingepropft zu einer ewigen Erlösung. Gott lässt uns mitwirken in seinem Reich, zu seiner Herrlichkeit. Was für eine herrliche Verheißung. Und die rote Schnur und das Lamm, das geschlachtet wurde, sie alle weisen auf dieses eine Opfer hin, das Gott selbst geben würde, Jesus Christus, den Herrn Jesus Christus. Er vergoss sein Blut. Das Rot steht für dieses Blut. Es gibt für dich, wir alle sind Kinder des Todes von Natur. Von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Und es ist eine falsche Botschaft, die vermittelt wird, Gott hat euch so lieb. Nein, ihr seid Kinder des Zorns ohne Christus. Und alle Menschen sind unter dem Zorn Gottes. Die Liebe Gottes zeigt sich darin, dass er uns auffordert, an den zu glauben, den er gegeben hat. Und dessen Wort wahr ist, das hatte die Rahab erkannt. Er ist Gott. Was er sagt, wird geschehen. Das ist die Grundlage jeden Glaubens. Und er bezeugt uns, dass er jedem, der an Christus glaubt, die Schuld vergibt, ihn gerecht macht und ihm eine ewige Erlösung schenkt, sodass kein Verderben ihn je zerstören wird. Er mag sterben auf der Erde, ja. Rahab starb damals. Ihr Leben war gekennzeichnet von Härte, von Säen und Ernten, von Muttersein, von Schwangerschaft, von den Folgen des Sündenfalls. Aber sie hatte eine ewige Hoffnung. Und genau das ist, was Gott uns in Christus Jesus gibt. Reinheit des Herzens, Gerechtigkeit vor dem ewigen Gott, mit kostbaren Verheißungen, mit einer klaren Vereinigung mit seinem Sohn Jesus Christus zu einer Ehe, die so vollkommen ist, dass selbst die Ehe von Adam und Eva im Paradies, dagegen verblassen müssen. Herrlichkeit. Denn diese Herrlichkeit der neuen Ehe zwischen Christus und seiner Gemeinde ist, dass er Huren und Zöllner die Schuld so vergeben hat, dass sie zu seiner herrlichen Braut werden und zum ewigen Ruhm seiner Gnade. Wo willst du sein? Willst du in dem Zorn bleiben, obwohl Gott es deutlich gesagt hat, fürchte dich. Gott ist gerecht. Oder willst du ihm gehorchen, der dir gebietet, tue Buße und glaube an den Herrn Jesus Christus. Tue Buße heißt, wende dich ab von all dem, was Gott hasst, indem du zu Jesus kommst und deine Schuld, mit deiner ganzen Schuld. Und dann auf den schaust, den Gott hingegeben hat am Kreuz, um die Schuld zu vergeben, um die gerechte Strafe an ihm zu vollziehen, damit er dem Sünder vergibt und nicht nur vergibt, sondern sogar noch mit einer ewigen Herrlichkeit beschenkt. Und was ist herrlicher an der Herrlichkeit? Du könntest den ganzen Himmel erben, es würde die Größe der Gnade Gottes nicht so darstellen, wie das, wie diese eine Tatsache, dass du so vereinigt mit seinem Sohn Braut des Lammes heißen sollst. Amen. Wir wollen stille werden und ich bete zum Schluss. Herr, du bist ein Gott, der den Gottlosen rechtfertigt. Wir können das im Ausmaß nicht erfassen. Deine Gnade macht Sündern zu Gerechten. Aber nicht nur das, auch wenn das schon für uns unbegreiflich ist, hast du bestimmt, dass durch deine Gnade Huren und Zöllner Kinder und Erben werden. Braut des Lammes, vereinigt mit Christus, sodass er uns gehört und wir ihm, dass er in uns ist und wir in ihm. Und du beschlossen hast nach deinem Wort, dass dies so bleiben soll in alle Ewigkeit. Herr, gib uns Glauben, mehre unseren Glauben. Und wir bitten dich für die, die noch unter deinem Zorn sind, dass du deine Furcht auf sie legst, dass sie erkennen, dass sie nur durch deine Güte bewahrt werden, weil du Raum zur Buße gibst. O Herr, erbarme dich, dass sie auf dein Wort hören und heraustreten und sich zu Christus kommen, um errettet zu werden. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.